Wirklich? Also der Satz heißt in kurzen, wenn ich ihn jetzt ein bisschen abkürze, denn es ist unmöglich, solche, die abgefallen sind, wieder zur Buße zu erneuern. Das ist der Hauptgedanke. Denn es ist unmöglich, solche, die all das erlebt haben, gesehen haben und wiedergeboren waren und so weiter und abgefallen sind, wieder zur Buße zu erneuern. Sie, die sich selbst den Sohn Gottes wieder ans Kreuz schlagen und ihn an den Pranger stellen. Also ein ganz ernster Satz. Schauen wir uns noch einmal genauer diesen Satz an. Welche Leute, wer ist es, der nicht zur Buße erneuert werden kann? Das lesen wir dann in Vers 4. Die einmal erleuchtet wurden, einmal das Licht des Heiligen Geistes bekommen haben, es geht um innere Erleuchtung. Es gibt Leute, die sagen, ja, die waren aber nicht wiedergeboren. Doch, die waren wiedergeboren. Das Wort für erleuchtet werden, das wird genau im Hebräerbrief, in Kapitel 10, im selben Brief erwähnt, für solche, die zum Glauben gekommen sind. Hebräer 10, Vers 32. Erinnert euch aber an die früheren Tage, in denen ihr, nachdem ihr erleuchtet worden wart, viel Leidenskampf erduldet habt. Da ist eindeutig die Erleuchtung die Wiedergeburt. Die waren noch nicht angeleuchtet ein bisschen, sondern die hatten innerlich Licht bekommen und dann haben sie gelitten für Christus. Es geht um Wiedergeborene. Sie waren erleuchtet worden. Sie hatten die himmlische, das zweite, wir gehen wieder zurück zu Hebräer 6. Sie haben die himmlische Gabe geschmeckt. Die himmlische Gabe, was ist die himmlische Gabe? Nun, das muss das sein, was man bekommt, wenn man zum Glauben kommt. Wenn du kennen würdest die himmlische Gabe und wer da ist, der zu dir spricht, dann würdest du zu ihm gesagt haben, und er hätte dir lebendiges Wasser zu trinken gegeben. Johannes 4, Vers 10. Die himmlische Gabe ist ist er selber. Das Heil, die Rettung, der Messias bringt das Heil, das ewige Leben. Die himmlische Gabe ist das, was Gott gibt dem Gläubigen. Vergebung der Sünden, Rettung von dem Verderben, von dem ewigen Verderben. Sie hatten die himmlische Gabe geschmeckt. Nun, was heißt geschmeckt? Manche sagen, geschmeckt heißt, sie haben ein bisschen genippelt oder ein bisschen da gekostet davon. Nein, das Wort schmecken wird hier im übertragenen Sinne verwendet für erfahren, erleben. Da wir haben dasselbe Wort auch in Hebräer 2, Vers 9. Der Herr Jesus hat den Tod für alle geschmeckt. Als er den Tod geschmeckt hat, hat er nicht ein bisschen daran gekostet, sondern er hat ihn bis zum Letzten zu trinken bekommen, den Tod, oder zu erfahren, ist besser ausgedrückt. Er hat den Tod bis zum Letzten erfahren, erleben müssen. Den Tod schmecken heißt den Tod erleiden. Johannes 8, Vers 52. Kommt das auch vor? Johannes 8, Vers 52. Die Juden sprachen zu ihm, jetzt erkennen wir, dass du einen Dämon hast, Abraham ist gestorben und die Propheten, und du sagst, wenn jemand mein Wort bewahren wird, so wird er den Tod nicht schmecken in Ewigkeit. Den Tod schmecken heißt den Tod erfahren. Und wenn jemand mein Wort bewahren wird, wird er den Tod nicht schmecken. Es geht natürlich hier um den ewigen Tod. Nicht erfahren. Also schmecken heißt erfahren. Es wird im übertragenen Sinne so verwendet. Jesus schmeckte den Tod, indem er ihn völlig erlitt. Und einmal hat der Jesus gesagt, es sind etliche hier, die den Tod nicht schmecken werden, bis dass sie den Menschensohn sehen. Also das auch da, die werden nicht sterben, heißt das, den Tod nicht schmecken und den Tod schmecken. Und wenn sie heißt, dass sie haben die Gabe geschmeckt, dann heißt, sie haben die Gabe erfahren. Das heißt, sie haben sie wirklich bekommen, das Leben, das Heil, die Vergebung. Dann weiter, Hebräer 6, das nächste. Und teilhaftig geworden sind oder Teilhaber des Heiligen Geistes geworden sind. Sie haben den Heiligen Geist bekommen. Wenn man teilhaftig wird, dann heißt man bekommt es. Man wird ein Teilhaber. Dasselbe Wort wird auch verwendet in Kapitel 3, Vers 1. Dasselbe griechische Wort, da sagt er, nennt er die Christen ihr heiligen Brüder, Mitteilhaber am himmlischen Ruf. Das heißt, sie haben den Ruf bekommen. Wenn man den Heiligen Geist, wenn man ein Teilhaber wird, auch in Kapitel 3, dann ist man ein, dann gehört man dazu. Kapitel 3, Vers 14. Ihr seid Teilhaber des Christus geworden. Teilhaber des Christus werden heißt, dass man Christ wird. Dass man Christus gehört. Also, wenn jemand den Heiligen Geist nur ein bisschen von etwas hört vom Heiligen Geist oder ein bisschen etwas erlebt, weil er ein Wunder erlebt vom Heiligen Geist, dann ist es noch nicht Teilhaber des Heiligen Geistes. Einer, der nur ein Mitläufer ist unter den Christen, ist keiner, der ein Teilhaber des Heiligen Geistes ist. Wer den Geist Gottes nicht hat, der gehört nicht ihm. Der gehört nicht dem Herrn Jesus. Römer 8, Vers 9. Also, Teilhaber des Heiligen Geistes heißt Christ geworden. Der Heilige Geist wirkt am Ungläubigen, aber ein Teilhaber des Heiligen Geistes ist der Ungläubige nicht. Er ist der Gläubige, ist ein Teilhaber des Heiligen Geistes. Nächstes. Und das edle Wort Gottes geschmeckt haben, hier wieder dasselbe Wort, das Schmecken heißt erfahren, und das edle Wort Gottes erfahren haben. Sie haben das erfahren, was das Wort Gottes sagt. Sie haben es also angenommen und auch dann die Wirkungen des Wortes Gottes erlebt. Und die Kräfte der zukünftigen oder kommenden Weltzeit geschmeckt haben. Die Kräfte der kommenden Weltzeit, was heißt das? Nun, das waren die Wunderkräfte. In der ersten Christenzeit haben die Christen sehr viel Wunderkräfte erlebt, erfahren. Und so haben sie auch da etwas gemerkt von der anderen Welt. Aber die zum Glauben gekommen sind, die haben in sich die Kraft erfahren. Da hat Gott ein Werk in ihnen getan. Sie haben ewiges Leben, das Leben der Ewigkeit, das zukünftige Leben, das Leben des Herrn Jesus, haben sie bekommen und sie sind von Neuem geboren worden. Das waren Kräfte der zukünftigen Weltzeit, ja. Wenn ihr nicht von Neuem geboren werdet, könnt ihr das Reich Gottes nicht sehen. Diese Menschen wurden von Neuem geboren. Sie haben durch die Wiedergeburt und auch nach der Wiedergeburt die Kraft des Gottes und der zukünftigen Welt, haben sie Erfahrungen gemacht damit. Solche Leute, wenn solche dann abgefallen sind, das heißt, wenn solche wieder zurückgegangen sind ins Judentum, dann sagt er, dann ist es unmöglich, Vers 6, und abgefallen sind, wie solche, es ist unmöglich, solche wieder zur Buße zu erneuern. Rückkehr ins Judentum kommt einem Kreuzigen des Sohnes Gottes gleich. Er sagt, als solche, die den Sohn Gottes für sich aufs Neue kreuzigen, ans Kreuz schlagen. Wie wenn sie den Sohn Gottes, den sie als Sohn Gottes erkannt haben, dass sie den nochmals kreuzigen. Das heißt, sie haben sich verhärtet und sie stellen sich dazu und sagen, nein, Jesus ist nicht der Sohn Gottes, der gehört ans Kreuz, das ist ein Verbrecher, der ist nur der Jesus von Nazareth. Früher habe ich ihn als Sohn Gottes erkannt, aber jetzt kreuzige ich ihn wieder, diesen, den ich als Sohn Gottes erkannt hatte. Das heißt, ich kehre gleichsam ins Judentum zurück und sage Nein zu Christus. Und er sagt, für solche ist es unmöglich, wieder zur Buße zu erneuern. Für wen ist es unmöglich? Wer ist der, dem es nicht möglich ist, sie zur Buße zu erneuern? Bitte, für wen? Wem ist es unmöglich? Lesen wir den Text. Vers 3. Vers 4. Denn es ist unmöglich, diejenigen, die das und das und das erlebt haben und dann daneben gefallen sind, wieder zur Buße zu erneuern. Sie, die sich selbst den Sohn Gottes wieder ans Kreuz schlagen und ihn an den Pranger stellen. Es ist jemand, der sie zur Buße erneuern muss. Das ist nicht er selber. Er sagt, sonst hätte er gesagt, es ist unmöglich, dass sie sich selber zur Buße erneuern. Sagt aber nicht. Er sagt, es ist unmöglich, diese zur Buße zu erneuern. Irgendwer anderer soll sie zur Buße erneuern. Wer ist der? Der Heilige Geist. Gott selber. Für Gott ist es unmöglich, solche Menschen wieder zur Buße zu erneuern. Wieso ist es für Gott unmöglich? Gott ist doch alles möglich. Da muss man den Zusammenhang beachten. Sie sind Menschen, die den Sohn Gottes kreuzigen. Was kann Gott tun, wenn ein Mensch sagt, Jesus gehört ans Kreuz, ist ein Verbrecher? Was kann Gott jetzt tun, um den zur Buße zu erneuern?
Er kann ihn nur rufen.
Ich habe hier notiert, Vers 7 und 8 ist eine Hilfe, das zu verstehen. Er sagt, denn, warum ist es so möglich? Jetzt kommt die Begründung. Denn ein Land, das den häufigen Regen trank und nützliches Pflanzengewächs hervorbringt, bekommt Segen von Gott. Aber dasjenige, das Dornen und Disteln trägt, ist verwerflich und einem Fluch nahe. Ende eines solchen Landes ist das Verbrennen. Da ist ein Bauer, der hat ein Land. Und das Land bringt nicht das hervor, was er eigentlich will, sondern nur Dornen und Disteln. Und dann gibt er immer zweite Chance und dritte Chance und so weiter. Und es bringt nur Dornen und Disteln. Und er denkt sich vielleicht mehr Wasser. Und dann gibt er mehr Wasser. Es bringt nur noch mehr Dornen und Disteln. Was macht der Bauer? Der Bauer sagt so, wir machen jetzt Radikalkur. Wir lassen das Feuer drüber gehen. Wir verbrennen alles. Genau das ist hier der Gedanke. Der Bauer ist Gott und das Land ist der Mensch. Gott hat keine Chance, diese Menschen irgendwie aus diesen Menschen Frucht hervorzubringen. Der bringt nur Dornen und Disteln. Dann sagt er, okay, dann lasse ich das Feuer drüber gehen. Wieso? Er hat keine andere Wahl. Er kann nichts machen. Und jetzt denken wir an Israel. Da ist das Volk Israel. Das sind jetzt Menschen, die kamen zum Glauben. Und jetzt gehen sie wieder zurück zu den Judentum, ins Judentum. Und wenden sich wieder den jüdischen Opfern zu. Und sagen, Jesus ist ein Verbrecher. Der gehört ans Fluchholz. Ja, was soll Gott jetzt noch tun? Es geht hier nicht um die Frage, ob jemand, der zurück will, noch zurück darf. Das ist ja sowieso klar, dass jemand, der zurück will, zurück darf. Gott wartet ja darauf, dass sie zurückkommen. Es geht um das, was Gott tun kann. Es geht darum, welche objektiven Mittel Gott noch hätte, um solche Abgefallenen zu neuerlicher Sinnesänderung zu bringen. Was könnte nun ihren Gesinnungswandel noch bewirken? Mehr Licht, mehr Gabe, mehr Heiliger Geist, mehr Wort Gottes, mehr Kräfte der ewigen Welt? Das hilft nichts mehr. Wieso? Das haben sie schon alles gehabt. Die haben schon das Licht, die haben schon die Gabe geschmeckt, die haben schon den Heiligen Geist bekommen, die haben schon das Wort Gottes geschmeckt, die haben schon die Kräfte der zukünftigen Welt geschmeckt. Und haben dann Nein gesagt. Gott hat keine Karten mehr in der Hand, versteht ihr? Gott hat seine besten Karten ausgespielt in Israel. Und jetzt sagen sie zum Schluss, na, wir gehen doch zurück ins Judentum. Ja, jetzt hat Gott nichts mehr in der Hand. Was soll er tun? Da kommt das Feuer. Und es kam ja. Das Feuer kam ja. Das Gerichtsfeuer. Nachdem Gott so lange gewirkt hat in Israel, so viel getan hat, dann waren Menschen zum Glauben gekommen. Ein Teil von Israeliten kam zum Glauben, haben das Licht bekommen, die Gabe, himmlische Gabe geschmeckt, den Heiligen Geist bekommen, Wort Gottes geschmeckt, die Kräfte der zukünftigen Welt bekommen. Und jetzt gehen sie wieder zurück zum Judentum. Ja, wenn jetzt Gott noch mehr Wunder tut, das hilft jetzt nicht mehr. Und noch mehr Heiligen Geist ausschütten, das hilft auch nichts mehr. Und noch mehr Licht und noch mehr himmlische Kräfte oder himmlische Dinge, noch mehr Wort Gottes, das hilft nichts mehr. Die kennen schon das Wort Gottes und haben schon Nein gesagt. Jetzt kommt nur noch das Gericht. Es ist für Gott unmöglich, nachdem er alle Trümpfe ausgespielt hat, er hat nichts mehr in der Hand. Er wollte gerne. Bitte, es geht nicht um die Frage, ob einer, der mal abgefallen ist und dann merkt, was habe ich getan, oh Schreck, ich möchte wieder zurück, dass der nicht zurück dürfe. Ich habe schon Christen gehört, die haben das gelehrt. Nein, die haben gesagt, du bist abgefallen, du darfst nicht mehr zurück. War, wie bitte? Ist das die Lehre der Bibel? Wer Buße tut, der hat doch schon längst, ist schon längst zur Buße erneuert. Wer diese Gesinnung hat, ich hab gesündigt, ich möchte zurück, der ist schon längstens zur Buße erneuert. Die Buße ist schon da. Jetzt ist die Frage, kann man ihn wieder annehmen? Wird Gott ihn annehmen? Natürlich wird Gott ihn annehmen. Es geht nicht um die Frage, ob Gott ihn annimmt. Es geht um die Frage, dass es Gott unmöglich ist, solche Menschen zur Buße zu erneuern. Dass sie zur Besinnung kommen. Gott hat nichts mehr in der Hand. Das ist der Gedanke hier. Habt ihr Fragen dazu?
Erleuchtet. Das heißt dann im Endeffekt, man könnte ja dann ja, wenn man das so wörtlich nimmt, könnte man ja sagen, ja, diskutieren ja solche Gedanken unter den Menschen, dass man das auf uns überträgt heute, nach dem Motto, ja einmal, wenn ein Sünder einen Buße erfahren hat, eine Zeit lang Gnade gelebt hat, dann sich wieder umkehrt und sozusagen wieder der Sünde zuwendet, dann ist Ende für ihn, so nach dem Motto. Aber es ist ja nicht so, dass Gott dann am Ende mit den Möglichkeiten ist.
Exakt.
Er nutzt ja die Möglichkeit des Verbrennens.
Exakt.
Das ist ja sozusagen nicht so, dass er sagt, jetzt ist es vorbei.
Nun, hier in dem Fall ist es Verbrennen das Gericht. In dem Fall ist das Verbrennen, es war ja dann auch so. In dem Fall war das Verbrennen tatsächlich das Ende. Heute, wir sind nicht in gleichen Situation. Es geht hier nicht darum, es geht nicht um die gleiche Situation, wenn jemand heute, da wird jemand Christ, kommt zum Glauben und dann lernt er ein schönes Mädchen kennen und ist ungläubig und dann lässt er den Glauben und lebt mit der Freundin zusammen. Und nach 3 Jahren merkt er, dass er Unsinn Mist gebaut hat, wie man so sagt, und dass er Gott verunehrt hat und dass er gesündigt hat und er will wieder umkehren. Ja, klar, jetzt kann er umkehren. Da geht es nicht um, dass Gott keine Mittel mehr hat, da gibt es ja noch genug. Es ist nicht dieselbe Situation wie dort. Dort in Israel hat Gott offensichtliche Wundertaten getan und er hat in mächtiger Weise durch den Heiligen Geist gewirkt. Das Evangelium wurde diesen Menschen verkündigt, den Israeliten verkündigt. Die haben den Messias angenommen. Und dann, wenn jetzt davon einige zurückgehen, dann ist es für Gott unmöglich, sie zur Buße zu erneuern.
Für den, der bewusst Nein sagt, der wird nicht gezwungen und den lässt Gott auch gehen. Das heißt,
Gott lässt ihn gehen und Gott hat keine Mittel mehr, ihn zur Sinnesänderung zu bringen. Der Hebräerschreiber zeigt jenen Christen, wie ernst es ist, dass sie diesen Gedanken gleich aus dem Kopf schlagen. Wie ernst es wäre, zurückzugehen ins Judentum. Er sagt, was wollt ihr dann? Dann kommt nur noch das Gericht, dann gibt es nur noch ein Warten des Gerichtes. In Kapitel 10 sagt er ähnlich. Wer das eine Opfer verwirft und wieder zu den jüdischen Opfern geht, für den gibt es kein Opfer mehr. Wieso? Ja, das Einzige, das gültig wäre, will er nicht. Und die Stiere und die Schafe und die Ziegen, die können ihn nicht retten. Da gibt es nur noch ein Warten auf das Gericht. Und es kam ja dann. Auch dort ist genau derselbe Gedanke. Bitte. Erklär noch ein bisschen.
waren ja welche, die sich aufgelehnt haben.
Ja.
Und da waren welche, die an Gott festgehalten haben, die geglaubt haben und welche, die nicht geglaubt haben. Mhm. Und die sind ja auch dann teilhaftig geworden an dem Heiligen Geist. Das heißt, dass die auch vom anderen gewesen sind.
Ja. Ja, da ist schon eine Parallele. Diese Israeliten, die hier rebellisch sind und nicht wollen, nur der Unterschied ist der, dort kam nicht das Gericht in dem Sinne, dass sie verloren waren. Na gut, man kann sagen, sie durften nicht ins Land. Und wenn sie nicht ins Land durften, haben sie das Ziel nicht erreicht. Doch, 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 ist eine Parallele. Sie haben das Ziel nicht erreicht. Ist schon eine Parallele. Abfall für jene in der Wüste und hier der Abfall. Es geht um Verhärtung, oder? Damals, die waren ja verhärtet. Wieso waren sie verhärtet? Die haben so oft Gott, 40 Jahre haben sie gesehen und die einen haben sich am Anfang schon verhärtet, aber andere haben sich erst später verhärtet, haben lange Zeit gesehen, Gottes Wirken, und dann haben sie sich verhärtet. Und er sagt, verhärtet eure Herzen nicht. Denn die sie verhärtet haben, die Herzen, die haben das Ziel nicht erreicht. Doch, der Gedanke ist schon derselbe. Es war eine ganz ernste Zeit damals. Und man muss diese Zeit, muss man hier einberechnen. Man stand unmittelbar vor der das Volk Gottes stand unmittelbar vor einer ganz, ganz großen Prüfung. Es gab eine Verfolgung dann. Bitte.
Also, die sind ja auch von der Wüste teilhaftig geworden. Oder nicht? Also, die haben Manna gegessen. Das ist ja, kam von oben. Also, sind ja auch teilhaftig geboren. Also, das heißt,
Hier, des Geistes nicht, aber des Mannas. Und insofern haben sie auch eine himmlische Gabe bekommen, nämlich das Manna. In dem Sinn, sie waren ja echte. Diese Israeliten, die da ausgezogen sind, waren Israeliten. Sie gehörten zum Volk Gottes. Und sie haben aber das Ziel nicht erreicht. Sind also klar Abgefallene. Gut. Lektion für mich jetzt. Hier habe ich zwei Lektionen. Erstens, wir hindern Gott am Wirken, wenn wir träge geworden sind und nicht mehr genau auf Gottes Wort achten. Das ist noch von Vers 5 her, von Kapitel 5 her. Er sagte, ihr seid träge geworden und wenn ihr solltet wieder zurückkehren und wieder fleißig auf das Wort Gottes achten. Wir hindern am Wirken, wenn wir träge sind und nicht genau auf Gottes Wort achten. Und viele Menschen heute achten nicht mehr auf Gottes Wort oder viele Christen auch. Dann hindern sie Gott. Und das Zweite ist, wenn wir im Glaubensleben vorwärts kommen wollen, dann werden wir uns vom Heiligen Geist zeigen lassen müssen, wo ihm etwas nicht gefällt und wo wir Buße tun müssen. Es geht hier noch nicht um Abfall, aber er warnt sie, ihr könntet dorthin kommen. Also er hat Sorge um sie. Sie sind noch nicht so weit, und das wird er auch in den nächsten Versen gleich sagen, aber trotzdem beten wir, dass wir auch sensibel bleiben für Gottes Wort und Gottes Wirken, dass wir uns nicht verhärten. Zum Thema, das mit dem Abfall lasse ich jetzt mal aus. Gehen wir weiter. Vers 9. Er hat jetzt Hoffnungszeichen. In Kapitel 6, Vers 9 lesen wir, und Vers 10, wir sind aber bezüglich euch, Geliebte, von Besseren überzeugt und von dem, was mit dem Heil zu tun hat, wenn wir auch so sprechen. Denn Gott ist nicht ungerecht, euer Werk zu vergessen und die Arbeit der Liebe, die ihr seinem Namen erwieset. Ihr dientet und dient den Heiligen. Er sagt jetzt, ich sehe aber in eurem Leben große Hoffnungszeichen, dass es bei euch noch nicht dieser Zustand erreicht ist. Bei euch ist der Zustand besser. Ihr seid gerettet, ihr seid noch im Heil oder ihr seid noch auf dem Weg zum Heil, zum ewigen Himmel. Er sagt, ich bin überzeugt von Besserem und von dem, was mit dem Heil, zum Heil dient, zum ewigen Heil, zukünftigen Heil. Wenn wir auch so ernst sprechen, denn Gott ist nicht ungerecht. Gott denkt an das, was bei euch vorhanden war. Gott sieht die Werke, die Frucht des Glaubens, Das waren Werke der Liebe, Arbeit der Liebe, sagt er hier. Euer Werk als Frucht des Glaubens. Liebe, die ihr seinem Namen erwiesen habt. Ihr dientet den Heiligen und ihr dient ihnen immer noch. Also es gibt gute Zeichen in eurem Leben. Vers 11. Jetzt eine Aufforderung. Wir begehren aber, dass jeder von euch denselben Fleiß beweise hin zur vollen Gewissheit der Hoffnung. Bis zum Ende. Also hin bis zu dem Zeitpunkt, wann eure Hoffnung in Erfüllung gehen wird, dann an jenem Tage. Also, sie sollen jetzt weiterhin fleißig bleiben. Und jetzt lesen wir noch Vers 12. Damit ihr nicht träge werdet, aber Nachahmer derer, die durch Glauben und Geduld die Verheißungen erben. Sagt er, schaut, was ihr braucht, ist also fleißig sein und nicht träge werden, sondern nachahmen, diejenigen nachahmen, die durch Glauben und Ausharren und Standhaftigkeit, Geduld, die Verheißungen, das Verheißene erben. Also er weist auf die Verantwortung der Leser hin, um die Verheißungen zu erben, braucht es Glauben und Standhaftigkeit. Geduld nennt er das hier. Das Wort für Geduld heißt auch so viel wie Standhaftigkeit, Ausharren, Geduld, dranbleiben. Und dann bringt er ein Beispiel, Vers 13. Denn als Gott dem Abraham Verheißung gab, schwor er, da er nicht die Möglichkeit hatte, bei einem Größeren zu schwören, schwor er bei sich selbst und sagte, wahrlich, reichlich werde ich dich segnen und sehr werde ich dich mehren. Und nachdem er auf diese Weise geduldig gewesen war, erlangte er die Verheißung. Denn Menschen schwören ja bei einem Größeren und der Eid zur Bestätigung ist ihnen ein Ende allen Widerspruchs. Weshalb Gott, da er den Erben der Verheißung auf nachdrücklichere Weise die Unverrückbarkeit seines Ratschlusses zeigen wollte, mit einem Eide ins Mittel trat, damit wir durch zwei unverrückbare Dinge, bei denen es Gott unmöglich war zu lügen, einen starken Trost hätten, die wir flüchteten oder Zuflucht nahmen, um die vorgelegte Hoffnung zu ergreifen und festzuhalten. Und so weiter. Also, worum geht es hier? Ich habe das hier versucht, in ein paar Sätzen aufzuteilen, dann haben wir den Gedankengang ein bisschen besser. Ich weiß, es ist ein langer Satz, das ist typisch für Paulus, dass er lange Sätze macht. Es gibt hier ein Beispiel von Abraham. Er denkt zurück an den Mann, von dem all die Juden reden, das ist ja der Glaubensvater aller Juden, der Abraham, der Stammvater. Wie war das bei ihm denn? Nun, als Abraham, erster Satz, als Gott Abraham Verheißung gab, hat er geschworen. Weiß es jemand, wo das war? Und zu welcher Gelegenheit hat Gott geschworen? Wo hat Gott gesagt, ich schwöre bei mir selbst, weil du dieses getan hast, werde ich dich segnen und reichlich segnen, dein Samen mehren. Wo im Leben Abrahams war das? Als er Isaak opferte. Weil du das getan hast. Das war ja so, Gott sagt zu dem Abraham gleiches gleichsam, gell Abraham, du glaubst mir? Der Abraham, ja, ich glaub dir schon. Aha. Du hast jetzt einen Sohn bekommen? Ja, einen Sohn bekommen, weil ich geglaubt habe. Und du glaubst nur mir? Dass ich dir alles, was ich dir verheißen habe, dass ich das zur Erfüllung bringen werde. Ja, natürlich, glaub dir. Okay? Oder glaubst du nicht ein bisschen an den Isaak? Vertraust du auf Isaak und auf mich? Mach mir die Sache klar, damit ganz klar ist, dass du nur auf mich vertraust und auf niemanden anderen. Gib mir den Isaak wieder zurück. Versteht ihr? Gott sagt zu Abraham, geh auf den Berg, geh ins Land Moria, zu einem Berg, den ich dir zeigen werde, und opfere dort deinen Sohn zum Brandopfer. Es war nicht missverständlich, es war sehr klar, was Gott hier geboten hat, seinen eigenen Sohn opfern, als Brandopfer. Und jetzt war Abraham gefordert. Jetzt musste er überlegen, was heißt das jetzt in Bezug auf Glauben? Und er glaubte, dass Gott, er sagt, Gott hat gesagt, in Isaak wirst du eine Nachkommenschaft bekommen. Und jetzt sagt Gott, den Isaak soll ich töten. Und jetzt hat er 1+1 zusammengezählt. Wenn Gott gesagt hat, in Isaak wird die Nachkommenschaft bekommen, aber der Isaak hat noch keine Kinder. Und jetzt sagt Gott, ich soll den Isaak töten. Was wird Gott dann tun? Was war seine logische Schlussfolgerung? Dann wird Gott ihn wieder auferwecken aus den Toten. Es geht gar nicht anders. Es gibt gar keine andere Möglichkeit. Ganz logisch. Nein, er sagt ja, in Isaak wird ja der Same genannt werden. Also, genau das hat er getan. Er geht hin und er rechnet damit, dass Gott ihn auferwecken wird. Nun, Gott hat es nicht so weit kommen lassen. Gott hat gesehen seinen Glauben und Gott war fasziniert von dem Glauben und hat gesagt, und als das dann geschah und der Engel ihn abgestoppt hat, dann sagte Gott, weil du das getan hast, deinen einzigen Sohn mir nicht vorenthalten hast, deswegen werde ich dich reichlich segnen. Und ich schwöre das bei mir.
22, Vers 16.
Kannst vorlesen.
Ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, weil du dies getan und deinen Sohn, deinen einzigen, nicht verschont hast. Darum will ich dich reichlich segnen und deinen Samen mächtig mehren, wie die Sterne am Himmel. Und so weiter.
Ja. Abraham, ja, wir lesen, jetzt gehen wir zurück zum Hebräer 6. Als Gott dem Abraham Verheißung gab, schwor er. Und dann lesen wir, Gott schwor, warum schwor er denn? Weil er den Erben der Verheißung, dem Abraham, nachdrücklich zeigen wollte, dass er ihnen das Erbe mit Sicherheit geben würde. Gott hat gesagt, weißt du, ich kann dir auch einfach ein Versprechen geben, aber um dir sicher zu machen, dass es nicht nur einfach nur ein Versprechen ist, sondern um klar zu machen, dass ich dir das 100%ig gebe, gebe ich dir zusätzlich noch einen Schwur. Und ich schwöre bei mir selbst. Und bei was Höherem kann man nicht schwören. Er wollte nachdrücklich zeigen, dass er ihnen das Erbe mit Sicherheit geben würde. Und das tat Gott. Übrigens, Vers 18. Damit wir durch zwei unverrückbare Dinge, die bei denen es Gott unmöglich war zu lügen, einen starken Trost hätten. Er tat das, damit wir, das heißt die Hebräer-Christen, einen starken Trost hätten in Bezug auf die Hoffnung, auf das Erbe. Dass wir das Erbe ganz sicher bekommen, diese Hebräer-Christen. Vers 18. Damit wir durch zwei unverrückbare Dinge, bei denen es Gott unmöglich war zu lügen. Welche zwei Dinge? Welche zwei Dinge waren es damals, bei denen es Gott unmöglich war zu lügen? Was hat die Verheißung so sicher gemacht? Oder was hat, so muss ich sagen, was hat die Hoffnung so sicher gemacht, das, was sie zu bekommen sollten? Zwei Dinge. Verheißung, das Wort und die Bestätigung durch den Eid. Zwei Dinge. Wenn Gott sagt, ich halte mein Wort, dann ist das sicher. Und wenn Gott sagt, ich schwöre, dann ist es doppelt sicher. Zwei Dinge. Und er kann nicht lügen bei seinem Wort und er kann nicht lügen bei seinem Eid. Damit wir einen starken Trost hätten, die wir flüchteten und Zuflucht nahmen, um die vorgelegte Hoffnung zu ergreifen. Gott tat dies, damit die Hebräer Christen Mut und Trost hätten in Bezug auf ihre Hoffnung. Jetzt sagt mir bitte, wo ist die Verbindung zwischen Hebräer Christen und Abraham? Er spricht doch von Abraham. Und Gott hat doch dem Abraham geschworen. Wieso jetzt die Hebräer Christen? Gott schwört dem Abraham was, damit 2000 Jahre später die Hebräer Christen Mut und Trost haben. Wo ist die Verbindung?
Der gleiche Gott.
Und? Ja, genau. Der gleiche Gott und das gleiche Volk. Der gleiche Gott und das Volk von Abraham. Die Nachkommen Abraham waren ja die Hebräer Christen. Der Brief an die, dieser, an die, der Brief, der Hebräerbrief, ist ja genau an die Nachkommen Abrahams geschrieben. Und jetzt ist die Frage, man nennt die Nachkommen Abrahams übrigens Israeliten. Und jetzt mehr ist die Frage, was ist denn die Hoffnung der Israeliten? Was ist die Zukunft Israels? Wo ist die Zukunft Israels zu finden?
Am ewigen Thron Davids.
Genau dort, wo die Zukunft der Hebräer-Christen zu finden ist. Und nicht dort, wo die Zukunft der anderen Hebräer zu finden ist. Versteht ihr? Nicht die Zukunft der ungläubigen Israeliten. Die haben keine Zukunft. Nur die gläubigen Israeliten haben eine Zukunft. Nur die. Und dann ist die Zukunft genau dort, wo alle Christen hinkommen. Die Zukunft Israels ist exakt am gleichen Platz, wo alle Christen hinkommen. Er spricht von dem Heil, er spricht von einer Hoffnung, er spricht von einem himmlischen Ruf, er spricht von einer himmlischen Stadt, er spricht später dann noch von einem himmlischen Heiligtum und so weiter, wo der Herr Jesus hineingegangen ist. Dort ist die Zukunft Israels und nirgends auf der Erde. Wenn das heute Christen doch verstehen würden, der Hebräerbrief ist die Antwort auf die Frage der Zukunft Israels. Es gibt keinen besseren Brief im ganzen Neuen Testament. Die Zukunft Israels ist am selben Ort, wo die Zukunft der Christen ist. Gut, damit wir einen Trost, starken Trost hätten, die wir unsere Zuflucht genommen haben, die vorgelegte Hoffnung zu ergreifen. Vers 19 und 20. Ich habe hier noch einen Satz, der auf der Folie, den ich noch vorlesen möchte. Das Hoffnungsgut Israels war das Hoffnungsgut der Hebräerchristen. Von Anfang hatte er dieses Hoffnungsgut im Auge. Dieses und kein anderes. Die Zukunft dieses Volkes war die Zukunft der Hebräerchristen. Weiter. Vers 19. Welche Hoffnung wir als einen Anker der Seele haben, einen sicheren und festen, der in das Inwendige hinter den Vorhang hineingeht, wo als Vorläufer für uns hineinging Jesus, nach der Ordnung Melchisedeks Hohepriester geworden in Ewigkeit. Er sagt, dort an dem Ort, wo unser Hoffnungsgut liegt, dort ist der Herr Jesus hingegangen, hinter den Vorhang. Und wo ist das hinter den Vorhang?
Jenseits.
Das ist das Jenseits. Erinnert ihr euch, das Heiligtum ist vorne, da ist der Schaubrottisch und der Leuchter und der Rauchopferaltar, dann kommt der Vorhang und hinter dem Vorhang ist die Bundeslade, die Gegenwart Gottes. Und das Bild ist jetzt, Der hintere Raum, das Allerheiligste, das ist der Himmel, dort, wo der Herr Jesus hingegangen ist. Hinter den Vorhang. Der Herr Jesus als Vorläufer ist in den Himmel hinter den Vorhang gegangen. Dort, wo der hohe Priester einmal im Jahr hinein verschwindet. Dort ist der Herr Jesus hingegangen. Ins Jenseits, in den Himmel. Also das Hoffnungsgut der Hebräer ist gewiss, weil der Herr Jesus als Vorläufer und als Priester dort hinten hingegangen ist. Dieser Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Und jetzt ist er wieder beim Thema. Und wir haben ja schon gesagt, wer ist jetzt dieser Melchisedek? Bitte erklär mir endlich den Melchisedek. Morgen. Sind Fragen noch zu dem Text in Kapitel 6? Mir ist es ganz wichtig, dass man versteht, dass die gleiche Hoffnung der Hebräer-Christen ist die Hoffnung Israels. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil viele Christen heute das nicht verstehen. Die meinen, es sind für zwei verschiedene Orte, zwei verschiedene Hoffnungen, zwei verschiedene Zukünfte, Zukunftsgüter. Ja. Nein, es ist nur einer. Es gibt nur ein gemeinsames Erbe dort. Schließen wir. Wir können wieder Gebetsgemeinschaft machen.